Der Predigtext, der mir gegeben wurde für heute Abend, steht im 1. Petrus, Kapitel 1. Und ich lese die Verse 17 bis 20. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Da lesen wir 1. Petrus 1, 17. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jedem nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwa Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen, und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Soweit der heutige Bibeltext. Der erste Teil, der heute Morgen behandelt wurde, ich war leider noch nicht da, da geht es um die Hoffnung, die himmlische Hoffnung, die noch kommt. Und die ersten Christen haben sich darin geübt, dieses Leben als eine Art Vorspiel zu sehen für die ewige und vollkommene Gemeinschaft mit Jesus. Sie erinnerten sich, dass dieses Leben hier in der Fremde stattfindet, wie wir gerade gelesen haben. Das fällt uns heute schwer, mir fällt es schwer, in unserer westlichen Welt, weil wir heute so viel wie möglich aus diesem Leben herauszuholen versuchen. Ich tue mich schwer mit Geduld, das ist, glaube ich, meine größte Schwäche, Geduld bzw. Ungeduld, mit Warten oder Hoffen. Ein Verhaltensforscher, ein Engländer, hat mal geschrieben, der Grund, warum der Mensch heute Stress empfindet, hat vor allen Dingen damit zu tun, weil er die Ewigkeit verloren hat. Ich glaube, über tausende Jahre haben Menschen prinzipiell an einen Himmel geglaubt, an ein Leben danach. Im 20. Jahrhundert haben wir den Himmel abgeschafft, ist nur noch etwas für Kinder und Naivlinge. Aber jetzt hat der moderne Mensch ein Problem. Er muss jetzt alles, was er tut, in die paar Jahre hineinpressen, die er hat, weil es gibt ja sonst nichts. Und darum hat der moderne Mensch Stress. Übrigens, Stress ist ein Wort, das ist in den 30er Jahren entstanden, hat einen Ausdruck Kanadier entwickelt. Aber der Verhaltensforscher hat auch gesagt, die einzigen Menschen, die keinen Stress haben, sind Christen, weil sie glauben an einen Himmel. Seine Logik ist absolut richtig, aber ich glaube, er hat nicht viele Christen getroffen. Weil die meisten Christen heute haben, glaube ich, auch den Himmel verloren. Darum, wenn wir über Hoffnung reden, muss es über dieses Leben hinausgehen. Aber der Abschnitt, der mir zugefallen ist heute Abend, hat mit einer anderen Hoffnung zu tun, nämlich Vers 18, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben. Es geht hier nicht darum, dass Jesus uns freigekauft hat von Hölle, Sünde, Tod und Teufel, sondern er hat uns freigekauft von einem sinn- und ziellosen Leben. Darum es geht um hier und heute. Was gibt uns Sinn? Was gibt uns ein Ziel, für das es lohnt, zu leben und zu sterben? Letztlich geht es um Beziehung. Die eine Frage, die hier in diesem Abschnitt behandelt wird, ist, mit wem stehen wir in Beziehung? Und wir lesen im Vers 17, und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, nur ein Leben in Beziehung hat letztlich Sinn. Und je älter man wird, desto klarer wird das. Das, was übrig bleibt im Leben, ist nicht, wie viel Geld wir verdient haben, wie erfolgreich wir waren im Beruf oder wo immer, sondern die Beziehungen, in denen wir leben. Das ist das, was letztlich bleibt. Und die Beziehung, die hier beschrieben wird, ist im Gebet Gott als Vater anrufen. Gott hat sich uns oft als Vater offenbart. Ein liebender Vater, manchmal auch zornig. Wir haben im Seminar darüber geredet. Aber auch der Zorn Gottes ist immer motiviert aus Liebe. Übrigens, Gott ist zornig, aber er ist niemals wütend. Das ist ein Unterschied. Und in der Bibel wird Gott meistens offenbart als Vater. Manchmal lesen wir, Gott tröstet wie eine Mutter. Gott ist auch verlobt und verheiratet mit Israel. Jesus ist auch der Bräutigam der Gemeinde. Jesus ist auch unser Bruder. Er wird auch beschrieben als unser Freund. Und das Entscheidende bei all dem ist, Gott ist voll und ganz Beziehungswesen. Er ist unser Vater, mit dem wir in Beziehung leben sollten. Und das gibt dem Leben Sinn. Und alle Beziehungsbegriffe in der Bibel dienen nur dazu, um diese Beziehung zu beschreiben. Es ist ja offensichtlich, Gott ist nicht männlich und nicht weiblich, denn Gott ist Geist. Gott offenbart sich auch als Vater und dann als Bräutigam. Du kannst ja nicht Vater und Bräutigam gleichzeitig sein. Das heißt, es geht um Beziehung, nicht um eine spezielle, sondern um das Gesamte. Nur nebenbei, weil Gott ein persönlicher Gott ist, der in Beziehung steht, muss Gott ein dreieiniger Gott sein. Versuche nie, die Dreieinigkeit Gottes wegzuerklären, du verlierst dabei alles. Denn seit Ewigkeit hat Gott der Vater seinen Sohn geliebt, der Sohn seinen Vater. Gott musste nicht lernen, wie man liebt, als er den Menschen geschaffen hat, der hat immer schon geliebt. So auf die Art, ich habe drei Kinder, unser Ältester, Lukas, der hätte auch sagen können zu mir und zu meiner Frau, eigentlich könnt ihr froh sein, dass ich geboren bin, ihr seid mir eigentlich etwas schuldig, denn erst dadurch ich geboren wurde, wisst ihr, wie man ein Kind liebt. Das wäre die Logik. Aber seht ihr, Gott musste nicht lieben lernen, er hat immer geliebt. Darum ist Gott dreieinig, er muss es sein, sonst könnte er nicht Liebe sein. Und dann lesen wir noch weiter, und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jedem nach dem beurteilt, was er tut. Vater haben wir ganz gerne, aber der unbestechliche Richter, so für mich war das immer, das ist jetzt die gefährliche Seite. Er ist zwar liebend, aber ein bisschen ungut ist er auch. Jetzt wird's kritisch. Aber ich habe gelernt, in der Bibel ist die Tatsache, dass Gott richtet, keine schlechte Botschaft, sondern eine gute Botschaft. Im Alten und Neuen Testament, wo von Gericht Gottes gesprochen wird, ist es eigentlich eine gute Botschaft. Im Buch der Offenbarung, ein sehr schwieriges Buch, lesen wir immer wieder über die Freude, dass Gottes Gerichte gerecht sind. Und da wird gejubelt. Nicht geweint, denn es kommt der Tag, wo Gott alles, im Deutschen funktioniert das schön, zum Recht rücken wird. Gott wird alles zurecht rücken. Das heißt, wenn Gott alle Geschehnisse dieser Welt, die Bösen, die Unguten, würde Gott es nicht richten, dann würden letztlich alle Henker und Totschläger, alle Stalin, alle Hitler frei ausgehen. Und die Bibel sagt uns, es ist eben nicht egal, wie wir leben. Wir müssen uns vor Gott verantworten und die Unschuldigen opfern, wird Gerechtigkeit geschehen. Die Bibel ist klar, Hebräer 9,27, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, dann aber das Gericht, entweder der weiße Thron oder der Richterstuhl Christi. Aber, und das ist mir wichtig, wir wissen, Gericht findet statt. Er ist der unbestechliche Richter. Er lässt sich weder von Gläubigen noch von Ungläubigen beeinflussen. Gericht findet statt, aber wie das Gericht ausgeht, das wissen wir nicht. Gerichtet wird, aber was Gott dann beurteilt, das ist allein seine Entscheidung. Und darum sagt Jesus, richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet ihr nicht verurteilt. Das ist nicht unsere Sache. Er ist der unbestechliche Richter. Und das ist eigentlich eine gute Botschaft. Dann lesen wir im Vers 18, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben. Ich bin sehr froh über diesen Satz. Diesen Satz gebrauche ich jetzt nicht als Satz, aber das Prinzip sehr oft im Gespräch mit Leuten, die mit Gott noch nichts am Hut haben. Seht ihr, es ist heute so, du kannst heute über alles predigen, nur nicht über Sünde. Übrigens, ich predige über Dinge wie Sünde, Gericht, nie mehr, es sei denn, ich habe Zeit zu erklären, was ich damit meine. Denn diese Begriffe sind heute so schwammig geworden, wenn du nur das Wort sagst, da hast du 100 verschiedene Interpretationen. Keiner weiß, wovon du redest. Für einen ist Sünde, wenn er ein Stück Kuchen isst, das er nicht hätte essen sollen. Für einen anderen, weil er zu schnell gefahren ist. Für einen anderen, weil er eine Beziehung zu Gott verloren hat. Kommt drauf an. Wir müssen das heute lernen zu erklären. Aber was mir sehr leicht fällt, ist im Gespräch damit zu beginnen, was ist der Sinn des Lebens? Was ist das Ziel des Lebens? Damit kannst du mit einem total gottfremden Menschen reden. Denn seht ihr, prinzipiell stellt sich der Mensch die Frage nach Identität, wer bin ich? Nach Ursprung, wo komme ich her? Nach Sinn, wozu bin ich hier? Und nach dem Ziel, wo gehe ich einmal hin? Egal ob Christ, Atheist oder Buddhist, die Frage stellt sich. Man kann diese Frage unterdrücken, man kann sie ignorieren, aber sie wird die Menschheit verfolgen, bis die Menschheit ausgestorben ist auf dieser Erde. Der Atheist sagt zwar vielleicht, ja, das Universum schuldet uns keinen Sinn, keinen Ursprung und kein Ziel, das sagt er, und doch versucht der Atheist seinem Leben Sinn zu geben. Vielleicht indem er versucht zu erklären, dass es keinen Sinn gibt, dass das sein Sinn. Immer sucht der Mensch nach Sinn. Interessant zum Beispiel jetzt in Norwegen, diese große Tragik, dieser Amokläufer, oder vor nicht allzu lang in Baden-Württemberg, hatten wir auch in Österreich. Nachdem so etwas geschieht, bilden sich Arbeitsgruppen der Eltern und versuchen zum Beispiel im Land Waffenverbot durchzusetzen. Wisst ihr warum? Was ist die Motivation dieser Gruppen? Die Eltern sagen, der Tod meines Kindes darf doch nicht sinnlos gewesen sein. Es muss doch einen Sinn haben. Der Mensch schreit nach Sinn. Und wenn du ihm den wegnimmst, verliert er den Boden unter die Füße. Dr. Viktor Frankl, den ich sehr gerne gehört und den ich immer noch gerne lese, der dritte Wiener Schule entwickelt hat nach Freud und Adler, die Logotherapie, das war sein bezeichnender Satz. Der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Der beste Beweis, dass es Sinn in diesem Leben gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Und ich würde hinzufügen, Frankl hat es nicht gesagt, der beste Beweis, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Nun, die Frage ist, welcher Sinn ist in der Lage, uns zu tragen, im Leben und im Sterben? Und wir lesen im Vers 18, ihr seid freigekauft worden von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwa Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, das Blut Jesu. Wir sind nicht mit vergänglichen Dingen erlöst worden und wir werden auch nicht für vergängliche Dinge erlöst, sondern nur für unvergängliche. Seht ihr, das Problem ist, vergängliche Dinge sind sehr schön. Ob das Kleidung ist oder ein Auto oder ein Haus oder was immer, das ist ja schön. Aber letztlich können sie keinen Sinn geben. Oft ist es so, ein junger Mensch mit 20, 25, 30 hat große Ziele, Ambitionen und arbeitet darauf hin. Dann wird er 40, 45 oder wie ich, fast 50. Und dann stellt er fest, ich werde es nie mehr schaffen. Noch schlimmer ist der dran, der mit 20 große Ziele hat und mit 40 alles erreicht hat. Denn der stellt fest, da ist nichts. Ist beeindruckend, Woody Allen, der bekannte Regisseur, Filmemacher, den haben sie mal gefragt, was hättest du gerne gewusst, als du noch ganz jung warst und das du nicht gewusst hast? Dann hat Woody Allen gesagt, ich hätte gerne gewusst, dass, wenn man die Leiter zum Erfolg ganz hoch geklettert ist und oben angelangt ist, dass da nichts ist. Das hätte ich gerne gewusst. Chuck Swindoll hat gesagt, der Mensch hat immer Lust nach mehr. Ist euch aufgefallen? Der Mensch hat nie genug. Der Mann verdient nie genug. Eine Frau ist nie schön genug. Kleider sind niemals modern genug, Autos sind niemals gut genug, Häuser sind niemals exklusiv genug, Essen ist niemals speziell genug, Beziehungen sind niemals romantisch genug, das Leben ist nie voll genug. Und der Prediger hat gesagt, das Auge wird nie satt vom Sehen, das Ohr wird nie satt vom Hören. Es ist nie genug. Warum? Weil das Vergängliche uns letztlich die Sehnsüchte nicht stillen kann. Und der Prediger bringt es auf den Punkt, in Prediger 3,11, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und nur der ewige Gott ist in der Lage, die Sehnsucht zu stillen, uns Sinn und Ziel zu geben, das uns auch trägt, im Leben als auch im Sterben. Und seht ihr, wenn der Prediger sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Ewigkeit ist kein Ort, ist kein Platz. Vielleicht ist es das auch. Aber Jesus definiert einmal Ewigkeit. Im Johannes 17, Vers 3, da sagt Jesus, das ist ewiges Leben, Doppelpunkt. Dich, den allein im wahren Gott und seinen Sohn, Jesus Christus, zu kennen. Gott und Jesus zu kennen, das ist die Definition von ewigem Leben, sagt Jesus. Denn das Einzige, was bleibt, sind Beziehungen. Ich kriege oft die Frage, ja, aber wo gehen Menschen einmal hin? In den Himmel, in die Hölle und so weiter? Dann sage ich, ja, das Ausschlaggebende ist, bei wem wollen sie sein? Denn seht ihr, wenn ein Mensch heute nicht mit Gott leben will, warum sollte dieser Mensch in den Himmel wollen? Himmel ist kein guter Ort für ihn. Denn Himmel bedeutet ewige Gemeinschaft mit Gott. Und wenn ein Mensch Gott überhaupt nicht will, wenn er absolut keinen Appetit hat, dann ist Himmel der falsche Ort. Denn Himmel heißt Beziehung mit Jesus. Ewiges Leben heißt, dich, den allein wahren Gott und Jesus Christus zu kennen. Und der Preis dafür, dass wir in diese Gemeinschaft kommen können, war sein kostbares Blut. Der höchste Preis, der bezahlt wurde, um Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, wieder zurückzubringen zu ihrem Schöpfer und Liebhaber, Vater, Mutter, Bruder, Freund, Ehemann. Ich möchte ein Beispiel noch nehmen. Oft helfen Beispiele besser, theologische Wahrheiten zu verstehen. Ein Beispiel vom Sklavenhandel. Zur Zeit Jesu war ja Sklavenhandel ganz üblich. Und nehmen wir einfach an, auf dem Sklavenmarkt, es wurde ein großer, starker Mann versteigert zu einem relativ hohen Preis. Und dann kommt ein Mann in den Sklavenmarkt, ein wohlhabender Mann, und der bezahlt einen noch nie gesehenen Preis für diesen Sklaven. Er bezahlt, ich nehme jetzt eine Nummer, 5 Millionen Euro für diesen einen Mann. Er öffnet den Koffer, der Sklavenbesitzer ist natürlich sehr froh über diesen Handel, unterschreibt den Vertrag und der Sklave gehört jetzt diesem neuen Herrn. Nachdem er ihm gehört, den Schlüssel bekommt er, kniet er sich hin und öffnet dem Sklaven die Fußfesseln, dann steht er auf, öffnet dem Sklaven die Handfesseln und dann sagt er zu diesem Sklaven, mein lieber Freund, du bist ein freier Mann, du kannst gehen. Dann sagt der Sklave etwas verwirrt, aber du hast doch gerade einen immensen Preis für mich bezahlt. Dann sagt der Herr, ja, damit du endlich frei bist von diesem Sklaventreiber. Dann fragt der Sklave, Herr, wo wohnst du? Ich möchte dich mal besuchen. Darf ich mal zu dir kommen? Dann sagt der Herr, du kannst jederzeit zu mir kommen. Ich habe sogar ein Haus für dich gebaut. Du darfst bei mir wohnen. Aber nur, wenn du willst. Keine Pflichtbesuche. Dann sagt der Sklave, Herr, ich bin noch nie einem Menschen wie dir begegnet. Ich möchte mit dir gehen und den Rest meines Lebens bei dir bleiben, um dich besser kennenzulernen. Seht ihr, Freunde, das ist das kostbare Blut Jesu, das uns erkauft hat. Und Jesus sagt, du bist frei von der Sklaverei der Sünde. Du bist nicht mehr Sklave, du bist frei. Im Neuen Testament haben wir verschiedene Worte für gekauft oder freigekauft. 1. Korinther 6,20 ist das Wort, ihr seid erkauft um einen Preis, das griechische Wort agorazo. Agorazo bedeutet, der Herr geht in den Sklavenmarkt und er bezahlt die 5 Millionen Euro. Agorazo, er bezahlt den Preis. Aber es gibt noch ein anderes Wort. Galater 3,13, Christus hat euch losgekauft von dem Fluch. Das griechische Wort ist ex agorazo. Der Herr geht in den Sklavenmarkt, bezahlt den Preis, agorazo, und dann kauft er den Sklaven aus dem Sklavenmarkt heraus, ex agorazo, freigekauft. Und dann gibt es noch ein drittes Wort, und das ist im 1. Petrus 3,18. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid. Und das ist das griechische Wort lutro. Das heißt, jemand befreien von seiner Last. Das heißt, der neue Herr nimmt den Vertrag und sagt, hier Sklave, mein Freund, du bist frei. Du bist nicht mehr Sklave von diesem Mann. Du bist frei. Aber jetzt ein letzter Gedanke und dann bin ich fertig. Ich stelle heute oft fest, ob junge oder ältere Christen, sie wissen zwar, wovon sie befreit sind. Wir sind frei von Sünde, von Tod und Teufel. Aber sie wissen nicht genau, wozu sie befreit sind. Sie haben immer noch keinen Sinn und kein Ziel. Ich stelle das immer wieder fest. Und da gibt es eine wunderbare Tradition. Im Alten Testament steht im 5. Buch Mose, Kapitel 15, wenn du einen Sklaven hattest, 7 Jahre lang, dann musstest du ihn freilassen. Das war ein Gesetz. Und der Sklave bekam Geld und Material, der konnte gehen, nicht nur nackt, sondern der konnte auch die Familie mitnehmen. Und wenn aber dann der Sklave sagte, aber mein Herr, Ich hab dich so gern. Ich bin so gerne bei dir. Ich will bei dir bleiben. Ich will nicht gehen. Dann hat der Herr eine Art, das ist so ein Werkzeug mit vorne einem kleinen Loch, so ein Lochmacher. Ich habe früher von meinem Urgroßonkel heute das geerbt. Ich habe immer so Schafe bei uns so Löcher gemacht ins Ohr und so Marke reingegeben. So was Ähnliches ist es, so ein Werkzeug. Und wenn der Sklave bleiben wollte, dann hat der Herr den Sklaven genommen, das Ohr an den Türpfosten gegeben und ein Loch hineingemacht. Piercing ist übrigens biblisch. Und das haben auch wieder die wenigsten gewusst, gell? Da hat er ein Loch hineingemacht. Und wisst ihr, was dieser Sklave gemacht hat? Der ging nächsten Tag durch die Stadt und hat jedem sein Loch gezeigt. Und jeder, der diesen Mann sah, hat ihn beneidet. Wisst ihr warum? Denn die Leute wussten, dieser Mensch hatte die Möglichkeit, total frei zu sein, hinauszugehen. Aber er liebt seinen Meister so sehr, dass er freiwillig für den Rest seines Lebens bei ihm bleiben will. Was für ein beneidenswerter Mensch. Und seht ihr, erst hier kommt die Sinn- und die Zielfrage zum Durchbruch. Erst wenn du weißt, wofür du befreit bist, bist du wirklich frei. Frei von, wunderschön. Aber das gibt dir noch keinen Sinn und kein Ziel. Du musst auch wissen, wofür du befreit bist, nämlich zur Gemeinschaft mit deinem Vater im Himmel und mit Jesus Christus, unserem Herrn. Ich bete noch. Lieber Vater, es ist so ein Geschenk, so ein Vorrecht, dich zu kennen. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du uns frei gekauft hast aus dem Sklavenmarkt. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünden, wir sind freie Menschen. Aber danke, Herr, dass du uns nicht nur frei gekauft hast von etwas, sondern du hast uns frei gekauft für eine lebendige Hoffnung, für die ewige Gemeinschaft mit dir. Und dafür danke ich dir. Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, wozu ich da bin. Ich weiß, zu wem ich gehe. Und ich weiß, wer ich bin. Dein Kind. Danke, dass du und du alleine in der Lage bist, uns zu befreien von einem sinn- und ziellosen Leben. Und danke für den Preis, den du bezahlt hast dafür. Danke für diese Tage jetzt, Herr. Segne all die lieben Leute hier und mach sie zum Segen für andere. Und mögen wir lernen, in dieser Freiheit, in dieser lebendigen Hoffnung zu leben. Das ist mein Gebet für mich, meine Familie, meine Mitarbeiter und all die Leute hier. In Jesu Namen. Amen.